Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Preisüberwacher Rudolf Strahm räumt bald sein Büro, aus Altersgründen. Strahm wird in diesem Jahr 65. Hotelplan hat im Auslandreisegeschäft gut verdient, im Schweizer Tourismus weniger. Jetzt wird bei der Migros-Tochter umgebaut, auch personell. Frauen sind in Schweizer Parlamenten gut vertreten, zeigt ein internationaler Vergleich, in der Arbeitswelt auch, mit einigen Einschränkungen. Schweizer Abfallunternehmen wollen Kehricht aus Italien fachgerecht verbrennen und gute Schweizer Franken verdienen. Und die Nahostvisite von US-Präsident Bush liefert den Stoff fürs Tagesgespräch. NZZ-Mann Viktor Kocher erlebt und beobachtet seit 30 Jahren die Krisen und Konflikte im Nahen Osten. Schritt der Vorwärts zum Frieden hat er in dieser Zeit viele gesehen und ebenso viele zurück in die Konfrontation. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Abbühl.
Preisüberwacher Rudolf Strahm tritt bis Mitte Jahr zurück. Das teilt das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement mit. Strahm habe seinen Rücktritt aus Altersgründen eingereicht. Er wird in diesem Jahr 65 Jahre alt. Strahm habe sich im Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz engagiert und ausgezeichnete Arbeit für die Konsumentinnen und Konsumenten geleistet, namentlich bei Vorschriften, die die Preise in die Höhe trieben, so das Bundesamt. Der ehemalige Berner SP-Nationalrat Strahm hatte das Amt des Preisüberwachers im August 2004 übernommen. Der Reisekonzern Hotelplan, der Migros gehört, ist im vergangenen Jahr kräftig gewachsen. Er machte über 13% mehr Umsatz. Der Gewinn stieg um 48% auf über 95 Millionen Franken. Wie Hotelplan mitteilt, lief aber nur das Auslandgeschäft gut. Die Erträge aus den Reisen innerhalb der Schweiz, die rund die Hälfte des Geschäfts ausmachten, seien nicht befriedigend. Darum werde der Chef von Hotelplan versetzt und die Führungsstruktur verändert. Grund für das schlechte Schweizer Geschäft sei die spürbare Konkurrenz von deutschen Anbietern. Für Hotelplan arbeiten insgesamt 2500 Personen, in der Schweiz deren 1500. Das Komitee Nein zu ungerechten Steuern hat in Bern gefordert, dass Kapital und Löhne gleich besteuert werden. Die Unternehmenssteuerreform 2, über die am 24. Februar abgestimmt wird, bringe eine massive Steuererleichterung für die größten Aktionäre. Diese Steuerreform sei an Ungerechtigkeit kaum zu überbieten, sagte der Freiburger SP-Ständerat Alain Berset. Die kleinen Unternehmen, für die sein Herz schlage und die Großartiges leisteten, profitierten kaum, kritisierte der Berner EVP-Nationalrat Walter Dansy. Sie könnten aber, wie Angestellte und Pensionierte, die bis zu 2 Milliarden Franken Steuerausfälle beim Bund und den Kantonen zu spüren bekommen. Die Schweiz weist im internationalen Vergleich eine hohe Beteiligung der Frauen an der Politik und am Erwerbsleben auf. Mit einer Frauenerwerbsquote von 59% im Jahr 2005 verzeichnet sie im Vergleich zu ihren Nachbarländern den höchsten Wert. Dies zeigt ein am Freitag veröffentlichter Bericht des Bundesamtes für Statistik. Katja Pranger vom Bundesamt für Statistik.
Die Schweiz steht gut da in der Frauenvertretung im Parlament. Da liegt sie sehr gut im Vergleich zu anderen Ländern mit ihren 29,5% Frauen im Nationalrat. Und beim Professorinnenanteil, der hat sehr zugenommen in den letzten Jahren. Zudem sind auch Frauen im Arbeitsmarkt in der Schweiz gut vertreten, aber sie ziehen sich in der Familiengründungsphase noch häufiger zurück als in anderen Ländern.
Diese Unterschiede stehen im Zusammenhang mit den Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. In vielen europäischen Ländern können Frauen und oft auch Männer längere Mutterschafts- bzw. Elternurlaube beziehen und von besseren Möglichkeiten der Kinderbetreuung profitieren, so das Bundesamt für Statistik. Mehrere Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen bieten Italien Hilfe an, um die Abfallkrise in Neapel zu überwinden. Es werde bereits mit Neapel verhandelt, sagte Pierre Ammann vom Verband Schweizerischer Abfallbehandlungsanlagen. Aus ökologischer Sicht wäre die Verbrennung des Abfalls in der Schweiz sinnvoll, da bei einer offenen Verbrennung in Neapel 1000-mal mehr Dioxin freigesetzt würde erklärte Ammann weiter. Zudem lohne es sich, den Abfall einzuführen. Für die Einfuhr des Abfalls in die Schweiz braucht es eine Bewilligung des Bundesamtes für Umwelt. In Neapel haben sich in den vergangenen Wochen mehr als 100.000 Tonnen Abfall angehäuft. Schwere Regenfälle in Mosambik in Südostafrika haben Tausende von Menschen in die Flucht getrieben. Der Regen ließ den Fluss Sambesi über die Ufer treten. Weideland und Dörfer wurden überflutet. Die Regierung geht davon aus, dass bis zu 200.000 Menschen in höher gelegene Gebiete flüchten. Der Regen entspricht zwar der Jahreszeit, doch seien die Regenfälle unüblich heftig, stellen die Behörden fest. Die Bergsteigerlegende Sir Edmund Hillary ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Neuseeländer Hillary war zusammen mit dem Sherpa Tenzing Norgay der erste Mensch, der den Mount Everest, also den höchsten Berg der Erde, bestieg. Die Erstbesteigung gelang den beiden am 29. Mai 1953. Für diese Besteigung hatte Hillarys Team auch in den Schweizer Alpen trainiert.
In den letzten 4 Jahren war es, dass sie der Anwalt der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten. Spätestens Ende August wird Preisüberwacher Rudolf Strahm altershalber das Amt abtreten. Strahm hat gegen höhere Elektrizitätskosten gekämpft, gegen höhere Preise bei der Post und immer wieder gegen die hohen Preise bei den Medikamenten. Wo er aus seiner Sicht am meisten erreicht habe, wollte Marcel Jecke von ihm wissen.
Also ich habe Erfolge und auch Misserfolge erlebt natürlich. Die größten Brocken jetzt, also in Millionenbeträgen, habe ich schon, glaube ich, bei der Cablecom, also bei den Kabelnetzen herausgeholt und vielleicht bei den Medikamentenpreisen. Auch die Landwirte können zufrieden sein, dass sie jetzt Parallelimporte haben. Dann natürlich in vielen Gemeinden, Städten, Wasserabwassertarife in der Stadt Zürich alleine, 20 Millionen Senkung der Abwassertarife. Und ich habe ja auch die Unzüchtigkeit begangen, Tarife bei heißen Eisen wie von Staatsunternehmen wie SBB und Post mal anzuschauen. Aber ich habe auch Misserfolge. Ich denke, bei den Parallelimporten von patentierten Produkten sind wir nicht weiter. Die Marktabschotter haben da gewonnen. Auch die Gebühren von Bundesrat Blocher zum Beispiel beim biometrischen Pass, die sind nach unserer Ansicht zu hoch. Da sind wir nicht durchgedrungen. Bei Bundesrat Guschbänich mit den Apothekertarifen, die sind immer auch noch hoch. Also ich habe ein sehr durchzogenes Bild, aber ich habe einfach versucht, was in meiner Möglichkeit ist, habe ich versucht zu tun.
Sie haben zu Beginn Ihrer Funktion als Preisüberwacher gesagt, Sie wüssten noch nicht, ob dieses Amt wirklich auch mit Macht verbunden sei. Sie haben damals ja auch Ihr Mandat als Nationalrat abgegeben. Hatten Sie jetzt diese Macht, die Sie sich erhofft hatten?
Also ich bin im Nachhinein froh, dass ich alle Ämter abgegeben habe. Ich war viel unabhängiger gegenüber der Politik, gegenüber den Bundesräten, gegenüber einzelnen Interessen. Die Preisüberwachung steht vielleicht heute als Institution gestärkt da. Ich glaube, die Stimmen, dass man die Preisüberwachung abschaffen will, sind etwas verstummt. Man hat auch besser eingesehen, dass nicht alles wettbewerblich lösbar ist. Zum Beispiel staatlich administrierte Preise, und da gibt es viele, aber auch bei allen Netzen, Wasser, Abwasser, Strom, Gasnetz und so weiter, dann auch bei marktmächtigen Unternehmen, da spielt ja der Wettbewerb nicht und da braucht es einen Preisregulator und das sieht man vielleicht heute besser ein als vor 4 Jahren.
Sie selber, was tun Sie weiter?
Ich habe mich gewehrt, dass man vom Departement, vom Kommunikationsdienst über mich schreibt, Strahm tritt in den Ruhestand. Also ich bin noch nicht so aufgelegt, dass ich jetzt in den Ruhestand treten möchte. Meine Zukunft ist offen. Also ich werde 2 Lehraufträge bei der Berufsberaterausbildung an den Universitäten und bei der Berufsfachschullehrerausbildung werde ich weiterführen. Und sonst bin ich einfach offen. Ich habe das Leben wieder vor mir.
Könnte das auch einen Rückkehr in die Politik bedeuten?
Ich werde nicht mehr in die Politik zurückkehren, aber ich werde mich in der Wirtschaftspolitik nicht abmelden mit einem neuen Buch zur aktuellen Wirtschaftspolitik. Nach meiner Zeit als Preisüberwacher werde ich wieder mich einklinken in die öffentliche Wirtschaftsdebatte.
Sagt Preisüberwacher Rudolf Strahm, der sein Büro irgendwann in den nächsten Monaten räumen wird. In Neapel türmen sich die Abfallberge und was der Bevölkerung dort stinkt, wäre in der Schweiz Gold wert. Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen wollen den italienischen Müll in der Schweiz verbrennen und damit viel Geld verdienen. Alexander Sauter berichtet.
Manchmal liegt das Geld eben doch auf der Straße. Der Dreck aus Neapel könnte in der Schweiz verbrannt werden. Ein gutes Geschäft für die Kehrichtsverbrennungsanlagen. Bereits laufen Verhandlungen über den Import des neapolitanischen Mülls, bestätigt Pierre Ammann, Präsident des Verbands Schweizer Abfallbehandlungsanlagen, entsprechende Medienberichte.
Wir haben genug Kapazität mit unseren 29 Anlagen, um etwa 100, 110.000 Tonnen italienischen Abfall entgegenzunehmen. Macht auch Sinn von der Wirtschaftlichkeit unserer Anlagen aus und von der gesundheitlichen Belangen im Raum Neapel und ebenfalls von der Umwelt.
Verhandelt wird mit Entsorgungsanlagen in der Ost- sowie Westschweiz. Ausländischer Abfall ist mehr wert als einheimischer. Für Schweizer Abfall kassieren die Kehrichtverbrennungsanlagen um die 53 Franken pro Tonne. Wollen jedoch Ausländer ihren Müll in der Schweiz entsorgen, in diesem Fall also die neapolitanischen Behörden, dann stellen die Schweizer Entsorgungsanlagen rasch bis zu 180 Franken pro Tonne in Rechnung. Im Jahr 2006 wurde fleißig Müll in die Schweiz geschickt. Insgesamt 417.000 Tonnen Abfall. Meist aus dem grenznahen Ausland, Deutschland, Frankreich und zu einem geringen Teil aus Italien. Bis der neapolitanische Abfall in der Schweiz ist, dauert es aber noch. Das Geschäft muss zuerst von den Standortkantonen der Abfallentsorgungsanlagen sowie vom Bundesamt für Umwelt bewilligt werden. Dabei geht es auch um die Frage, was für Müll in der Schweiz verbrannt werden soll, damit also Haushaltskehricht und nicht Sondermüll ins Land kommt, sagt Yves de Siebenthal von der Kehrichtverbrennungsanlage Genf.
Wir können es prüfen, wir können es vor Ort prüfen, wir können es bei der Lieferung prüfen. Das machen wir regelmäßig. Wir übernehmen nicht einfach alles, was uns geliefert wird.
Der Müll würde voraussichtlich per Bahn angeliefert. Trotzdem werden die Pläne von Umweltschützern kritisiert, zum Beispiel vom VCS, dessen Sprecher Adrian Schmid.
Es macht keinen Sinn, auf der Straße diese Berge von Müll auf der Straße in die Schweiz zu versenden. Es ist aber auch nicht sinnvoll, dies auf der Schiene zu machen. Stellen Sie sich diese Mengen vor. Das kann doch nicht sein, dass man das eine Problem mit einem nächsten Problem versucht zu lösen und diese Unsinntransporte von Süditalien in die Schweiz macht.
Den Abfall ins Ausland verschieben, das macht übrigens auch die Schweiz. Zum Beispiel metallhaltiger Abfall wird in Deutschland entsorgt. Letztes Jahr wurden gut 160.000 Tonnen Schweizer Müll ins Ausland exportiert.
Im Schweizer Reisegeschäft ist ein harter Konkurrenzkampf ausgebrochen. Die beiden Marktführer Hotelplan und Kuoni wollen einander durch günstigere Angebote Kunden abjagen, was zur Folge hat, dass beide Konzerne Kosten sparen müssen. Und nach Kuoni hat nun auch Hotelplan eine Reorganisation angekündigt. Dabei verliert der Chef von Hotelplan Schweiz, Peter Spring, seinen Job. Neuer Spitzenmanager holt sich Hotelplan ausgerechnet bei der härtesten Konkurrentin, bei Kuoni, Manuel Rentsch.
Lange herrschte in der Schweiz so etwas wie ein Waffenstillstand. Ein Frieden zwischen den grössten Reiseanbietern. Man arbeitete sogar zusammen und koordinierte die Charterflüge ins Ferienparadies. Das Umfeld hat sich aber drastisch verändert, wie Christoph Zuber, Chef der Hotelplan-Gruppe, sagt.
Wir haben einen massiven Eintritt von deutschen Anbietern im Schweizer Markt. Das ist nicht nur TUI Schweiz, sondern das ist auch ITS mit Coop. Das sind die Neueingänge auch im Dettelhandel mit Aldi.
Diese neuen Anbieter bereiten Hotelplan und Kuoni zunehmend Kopfschmerzen. Hinzu kommen der Druck von den Billigfliegen und vor allem auch der Direktverkauf per Internet. Das heisst, viele Kunden reservieren ihre Hotels und Flüge direkt online. Die beiden Reisekonzerne und Marktführer reagieren ähnlich auf den Druck. Sie reorganisieren ihr Geschäft. Bei Kuoni läuft seit längerem ein Sparprogramm und nun plant auch Hotelplan eine Reorganisation. Die Migros-Tochter fusioniert die beiden Bereiche Travelhouse und Hotelplan Schweiz.
Wir haben durch zwei selbstständige Organisationen Doppelspurigkeiten. Wir wollen gegenüber dem Markt und gegenüber den Agenten und dem Retail den individuellen Marktauftritt erhalten. Aber gleichzeitig die Organisation dort zusammenführen, wo wir Synergien nutzen können.
Die gruppeninterne Fusion hat Folgen für den bisherigen Chef von Hotelplan Schweiz, Peter Spring verliert seinen Job. Für ihn wird intern eine andere Beschäftigung gesucht. Nochmals Gruppenchef Christoph Zuber.
Wenn Sie aus zwei Organisationen eine Organisation machen, dann ist uns allen klar, es kann nur einen Chef geben.
Hotelplan macht rund die Hälfte des Umsatzes in der Schweiz. Die Umorganisation betrifft also eine grosse Anzahl von Angestellten. Es dürfte zu internen Machtkämpfen kommen. Auch bei Quoni führte die Umorganisation zu internen Zerreissproben. Dabei sind mehrere Quoni-Spitzenmanager gegangen. Einer davon war der langjährige Chef von Quoni Schweiz, Roberto Luna. Und dieser Chefstratege und ein weiterer ehemaliger Quoni-Manager, Walter Brühlhardt, wechseln nun ausgerechnet zu Hotelplan. Dass Hotelplan Spitzenmanager der Konkurrenz an Bord holt, begründet Christoph Zuber so.
Wir sind etwas betriebsblind geworden. Und darum gehe ich davon aus, dass die Mischung mit frischem Blut und sehr guter touristischer Erfahrung von außen hier ein guter Mix geben wird, um langfristig die Zukunft meistern zu können.
Nach den personellen Rochaden stellt sich die Frage, wie Quoni auf die Attacke reagieren wird. Nicht ausgeschlossen ist, dass Quoni nun versuchen wird, im Gegenzug frustrierte Hotelplan-Manager abzuwerben, zum Beispiel Peter Spring, den abgesetzten Chef von Hotelplan Schweiz.
Im aargauischen Thermalkurort Bad Zurzach soll die größte Biodieselanlage der Schweiz entstehen. Die Firma Green Biofuel will für eine Produktionsanlage 80 Millionen Franken investieren. Das Geld sei da, die Behörden dem Projekt gegenüber positiv eingestellt, sagen die Initianten. Sie hoffen, im Sommer mit dem Bau beginnen zu können. Doch das Vorhaben ruft auch Kritiker auf den Plan. Wie ökologisch ist der sogenannte Biodiesel tatsächlich? Wie viel von diesem Agrotreibstoff braucht die Schweiz überhaupt und weshalb wird der Rohstoff dafür aus Afrika eingeführt? Aargau-Korrespondent Maurice Velati berichtet.
130 Millionen Liter Biodiesel, so viel soll die neue Anlage in Bad Zurzach jährlich produzieren. Das ist viermal mehr, als heute in der Schweiz verbraucht wird. Biodiesel wird heute vor allem direkt an Verbraucher verkauft, an Transportunternehmen zum Beispiel, welche ihre Lastwagenflotte mit Biodiesel betreiben. In Zukunft soll aber Biodiesel, wie es in Deutschland und Österreich sogar schon Vorschrift ist, auch dem normalen Treibstoff beigemischt werden. So hoffen zumindest die Investoren in Bad Zurzach. Der Sprecher von Green Biofuel AG, Ulrich Frey.
Man hat bereits angefangen mit Beimischen von Biodiesel. Der wurde aber bis dato aus Deutschland vorwiegend importiert. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass man auch in der Schweiz eine Anlage baut. In Deutschland gibt es unterdessen etwa 50 Anlagen dieser Größenordnung.
Biodiesel ist attraktiv. Die Diskussionen um Klimawandel sprechen das ökologische Gewissen vieler Menschen an. Biodiesel könnte aber auch wirtschaftlich noch interessanter werden, denn der Bundesrat will im Sommer gewisse Biotreibstoffe von der Mineralölsteuer befreien. Biodiesel ist auch heute schon nicht teurer als normaler Treibstoff. Der eigentliche Biodieselboom steht zwar noch aus, trotzdem werden die Rohstoffe bereits knapp. Das sagt Werner Witschi, er ist Präsident des Verbandes Biofuels Schweiz, der die kleinen Schweizer Biotreibstoffproduzenten vertritt.
Wir heutigen Produzenten arbeiten zu 80% mit Frittenfett, also mit Abfallmaterial, Recyclingmaterial. Grosse Produzenten, die müssen von der Struktur her auf dem Produktionsprozess reine Rohstoffe importieren.
Die Zurzacher Firma GBF setzt auf Rohstoff aus Afrika. Jatropha, ein kleiner Baum, dessen Früchte besonders viel und besonders gutes Öl liefern. Das Öl für den Zurzacher Diesel soll aus Mosambik kommen, per Tanker nach Italien, per Zug in die Schweiz. Ein Transport über Tausende von Kilometern also. Trotzdem bleibe sein Biodiesel ökologisch, sagt GBF-Sprecher Ulrich Frey. Das würden Studien belegen. Und Werner Witschi bestätigt es.
Der reine Transport in die Schweiz ist vernachlässigbar in der Ökobilanz drin. Der Hauptpunkt wird sein, inwiefern kann die Ökobilanz und die Sozialverträglichkeit vor Ort gegeben sein und nachgewiesen werden.
Werner Witschi befürchtet, dass Jatropha bald überall industriell angebaut wird, unter schlechten Arbeitsbedingungen, ohne Rücksicht auf die ursprüngliche Landwirtschaft, aus reiner Geldgier eben.
Wenn natürlich jetzt die Meinung vorherrscht, dass es dann die ganze Branche rettet und so, dann wird der Moment kommen, wo dann diese Wunderpflanze in Konkurrenz stehen wird zu Nahrungsmitteln. Und das muss schon verhindert werden. Darum Ökobilanzierung, Sozialverträglichkeit, wenn das gegeben ist, dann können wir uns da einverstanden erklären damit.
Die Zurzacher Firma GBF betont, dass die Jatropha-Plantagen in Mosambik auf Initiative der Regierung angelegt worden seien, um Arbeit und Einkommen der Bauern zu sichern. Auf Böden, die man sonst für gar nichts brauchen könne. Alleine für den Zurzacher Biodiesel ist eine Plantage von 300 Quadratkilometern notwendig, eine Fläche größer als der Kanton Genf. Die Zurzacher Biodieselanlage würde die bisherigen Schweizer Größenverhältnisse sprengen. Und doch deckt sie nicht einmal 5% des gesamten Bedarfs an Diesel ab.
Jute statt Plastik. Der Slogan stand in den 80er Jahren für Umweltschutz schlechthin. Lang ist's her, denn heute wird der Plastiksack in der Schweiz wieder viel unbeschwerter eingesetzt. Doch andernorts wird dieses Symbol der Konsumgesellschaft erbittert bekämpft. China und Australien planen ein Verbot, San Francisco hat ein solches schon durchgesetzt und auch in anderen Ländern wird um die Zukunft des Plastiksacks gestritten. Wissenschaftsredaktorin Katharina Bochsler.
Ausgerechnet ein Spross aus dem Hause Busch macht die Jute-Tasche wieder hip. Lauren Bush, die Nichte des klimaschutzresistenten amerikanischen Präsidenten, posierte jüngst in Großbritannien mit ihrer selbst entworfenen Jute-Tüte. Der ökologische Catwalk fand kaum zufällig im Vereinigten Königreich statt. Eine BBC-Dokumentation hat die verpackungsfanaten Briten im letzten Jahr aufgeschreckt und eine Debatte ausgelöst. Zu sehen war, wie sich der aus aller Welt angeschwemmte Plastikmüll an den Stränden Hawaiis hüfthoch türmt, wie Albatrosse an verschluckten Plastikteilen elendiglich eingehen und Seehunde sich in den Schlaufen von Tragtaschen strangulieren. Diese Überreste der Ex- und Hop-Gesellschaft können nämlich auch fliegen und schwimmen. Vom Winde verweht sind sie vielerorts die Landschaftsvermüller schlechthin, an Bäumen und Büschen flatternd oder im Meer dümpelnd. Im Nordpazifik vor Hawaii beispielsweise dreht sich heute ein Plastikmüllteppich, der mittlerweile die Größe Zentraleuropas erreicht hat. Viele bunte Teile, die erst nach langer Zeit wieder ausgespien und an die Strände gespült werden oder auf den Meeresgrund sinken. Vorher aber, so schätzt die UNO, gehen jährlich 1 Million Seevögel, 100.000 Seehunde und viele Wale daran zugrunde. Da, wo bis zu 18.000 Plastikteile in jedem Quadratkilometer treiben und stellenweise auf einen Planktonorganismus bis zu 6 Müllanteile kommen. Doch die sichtbare Verschmutzung und deren Folgen sind nur eine Seite der fliegenden Tüten und schwimmenden Müllhalden. Die Herstellung dieser Plastiktaschen verbraucht nämlich auch Unmengen an Erdöl. Und dieses Problem betrifft auch die Schweiz. Hier fliegen und schwimmen die Plastiksäcke dank Deponieverbot zwar seltener und werden meist in Kehrichtanlagen verbrannt, doch sind sie bei uns ebenso beliebt wie in anderen Ländern. Über 500 Millionen Plastiktüten und Knistersäckchen geben allein die beiden Großverteiler Migros und Coop ihren Kunden alljährlich mit. Wenig im Vergleich zu China etwa mit seinen 3 Milliarden Taschen pro Tag. Denn zu verlockend sind die Dinger und zu oft landen sie noch immer da, wo sie nicht hingehören, am Boden und später via Luftweg im Meer.
Ab heute gilt's ernst am Lauberhorn und nach den Erfolgen in Adelboden am letzten Wochenende hofft man auf ein weiteres großes Skifest im Berner Oberland. Aus Schweizer Sicht darf man sich in diesem Jahr tatsächlich wieder Hoffnungen auf Spitzenplätze machen. Vor allem die Schweizer Männermannschaft trumpft zurzeit auf und konnte in dieser Saison bereits 5 Weltcupsiege feiern, gleich viele wie Nachbar Österreich. Es läuft wieder im Schweizer Team. Aber warum eigentlich? Sportredaktor Beat Sprecher sucht nach den Gründen der jüngsten Schweizer Erfolge.
Besonders bemerkenswert an der schönen Schweizer Bilanz ist, dass die 5 Siege von 4 verschiedenen Athleten erzielt wurden. Es ist also eine gewisse Breite an Topfahrern festzustellen. Für Männer-Cheftrainer Martin Rufener gibt es dafür neben intensiven Trainings vor allem 2 Gründe.
Einer davon ist, dass man mal vor 4 Jahren jetzt hat entschieden, dass man 3 Trainingsgruppen macht, dass man wirklich gezielt arbeiten kann. Plus, wir sind das 4. Jahr mit der gleichen Crew. Also die Betreuercrew ist die gleiche und ich glaube, das sind die Hauptargumente.
Mit der erfolgreichsten Trainingsgruppe arbeitet der Österreicher Sepp Brunner. Gleich 3 der 4 Siegfahrer werden von ihm trainiert. Daniel Albrecht, Marc Berto und Marc Cini. Auch Trainer Sepp Brunner sieht in diesen kleinen und dadurch viel flexibleren Gruppen den Grund für den grossen Schritt vorwärts.
Das braucht ja jeder Athlet ein anderes Programm und das ist einfacher, wie wenn da jetzt eine große Gruppe wäre und das ist sicherlich ein großer Vorteil.
Dass gerade seine jungen Fahrer Top-Resultate abgeliefert haben, überrascht ihn nicht. Mit etwas mehr Wettkampfglück hätten auch noch weitere Athleten wie Sandro Villetta oder Carlo Janka ebenso in die Weltspitze fahren können. Im Sog der bereits erzielten Erfolge traut er nun jedem seiner Fahrer noch viel mehr zu.
Es löst natürlich schon etwas aus vom Kopf her, vor allem wenn sie merken, im Training bin ich dabei, das kann ich auch und ist sicherlich momentan eine gesunde Zusammensetzung.
Da die jetzigen Topfahrer größtenteils noch sehr jung sind, können diese Erfolge auch noch weiter anhalten. Nur nach den vielleicht fetten Jahren der Zukunft zeichnen sich bereits wieder magere Zeiten ab.
Ich sage, wenn die Gruppe, die Jungen da alle gesund bleiben, dann ist das einmal eine sehr gute Gruppe, also die wirklich Top-Leistungen bringen können und die sich auch gegenseitig wahrscheinlich nach oben pushen. Aber man muss immer aufpassen, was hinten noch passiert und hinten noch sehe ich momentan in Europacup ein großes Loch. Ja.
Ausruhen auf den aktuellen Erfolgen darf sich Swiss Ski also nicht. Die Löcher im Nachwuchsbereich müssen so schnell wie möglich gestopft werden.
Beat Sprecher zu den jüngsten Erfolgen und den Gefahren des Schweizer Skihochs.